Ladies, Gentlemen, alles dazwischen und darüber hinaus, heute wieder eine ganz besondere Folge, denn Vincent Raven und ich sind heute nicht alleine. Wir haben uns heute einen ganz besonderen Gast dazu geholt, nämlich den einzigen, mein Coach, Maxi, the Benchboy, Zinner.
Ich kann nicht ernst diesmal sagen, wenn du Vincent Raven sagst. Ich muss direkt...
Ich habe immer noch kein Applaus-Sample, fällt mir gerade
an. Ja, das Applaus-Sample ist immer noch nicht da.
Diesen scheiß Raben denken, oh mein Gott, was war das bei den Next Uri Geller, oder?
Ja, Mann. Also Entschuldigung, was heißt denn hier Scheiße? Wir wollen auch heute die Hörer bitten, falls ihr einen Löffel gerade in der Nähe habt, dann legt ihn auf euer Handy.
Das ist gut. Und wir garantieren euch, der Löffel wird sich nicht verändern. Das ist der Trick des Ganzen.
Ja, und das kommt drauf an.
Ja, und das ist, ja.
Wenn du das vorher schon sagst, so, dann, du hast ja recht, der Trick hat funktioniert. Also es ist eigentlich dann schon ein geiler Trick.
Word.
Also.
Ja, dann wissen wir, warum das jetzt keiner mehr guckt und warum der scheinbar vom Boden verschwunden ist.
Ja, naja. Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, wie das bei euch im Podcast abläuft, ob man da erstmal so ein bisschen einfach drauf loslabert oder ob ich mich jetzt vorstellen muss. Aber ich fand gerade dieses Next Uri Geller Ding so cool, dass ich da hängen geblieben bin.
Du musst ja gar nichts machen.
Okay.
Ich denke mal, Maxi ist ja relativ bekannt schon in der Powerlifting-Szene. Wer ihn ja noch nicht kennt, Veranstalter aktuell von der TBB Open und bald TBB Open Pro. Oh nee, das heißt ja nur noch TBB Pro, oder?
Nein.
Jetzt.
Also, wir haben jetzt die TBB Open gemacht. Wir haben jetzt die Summer Edition. Die kommt im Juli. Und wir haben dann Ende des Jahres die TBB Open Pro. Genau, die heißt einfach TBB Open Pro. Ganz kurz, falls es irgendjemand interessiert, glaube ich schon, weil das gab es so noch nicht in Deutschland und auch generell nicht so oft, außer Sheffield eigentlich. Die sich auf der TBB Open jetzt im Februar qualifizieren und die sich in der Summer Edition qualifizieren, das sind jeweils die Dots-wise besten 22 Männer, 22 Frauen, treten dann auf der Pro, das ist eine Eintagesveranstaltung, gegeneinander an.
Okay, also so formatmäßig dann auch wie Sheffield gedacht.
So, ja, so ähnlich. Wir haben jetzt halt da keine Weltrekorde, die gebrochen werden, logischerweise.
Schade.
Aber
ja, noch nicht. Noch
aber nicht. Werdet ihr das dann auch so handhaben mit, okay, für jeder gebrochene Rekord kriegt wieder Kohle und dann gibt es nochmal
Gesamtsiegerkohle,
ja. Genau.
Also das haben wir ja jetzt schon so gemacht. Das wird auch auf der Summer Edition weiterhin so sein, dass die Klassensieger einen Preis bekommen, ein Preisgeld, dass jeder, der mit einem Rekord nach Hause geht, ein Preisgeld bekommt und dass dann die Gesamtsieger auch Preisgeld bekommen. Bei der Pro ist es halt so, dass es keine Klassen geben wird. Dementsprechend die drei Gesamtsieger kriegen halt dann das Preisgeld ausgeschüttet.
Mhm. Was, nach Relativpunkten, oder?
Ja, genau. Was wir können da noch nicht so viel zu sagen, was genau das Preisgeld sein wird, aber wir hatten jetzt bei der TBB Open vor zwei Wochen rund 6.500 Euro, die ausgeschüttet wurden. Das wird ungefähr auch so bei der Summer Edition sein und Krass. Bei der Pro ziehen wir dann so auf einen fünfstelligen Betrag auf jeden Fall ab. Um das einfach ein bisschen attraktiver zu gestalten, weil leider funktioniert halt unsere Welt so, ne?
Mhm. Das ist halt so. Und das habt ihr ja auf jeden Fall geschafft, es attraktiver zu gestalten. Ich hatte auch Manu noch geschrieben, dass der Livestream auch mega cool war. Und also es war echt beeindruckend, das zu sehen mit den Fontänen und weiß nicht. Auch die bei uns gestartet sind aus dem Verein, waren auch mega begeistert.
Das freut mich zu hören, ja. Ich hoffe, Falk war auch begeistert.
Ich war sehr begeistert, Nö. Ja. Das war gut. Ich hatte ja in der dritten Beuge in der Aufwärtsbewegung sind ja dann auf einmal an der Seite diese Luftkanonen da.
Oder wie? CO2-Guns, ja.
Ja, sind dann losgegangen. Das war richtig gut, wenn man dann meinen Furz nicht gehört hat. Übelst schlau.
Ja, dafür sind die da. Genau deswegen.
Das war ja auch perfekt geteilt.
Da müsst ihr aber bei der Pro nochmal extra mikrofonieren.
Ja. Einfach so ein Lavalier-Mikrofon hinten. Egal. So. gut, dass wir jetzt eh schon bei der Team Benchboy Open sind. Habe ich mir schon ein paar Notizen zugemacht und den einen Punkt, also die Ausblicke haben wir jetzt schon abgehakt. Wie würdest du denn, also ihr habt ja sicherlich schon eine eigene Podcast-Folge dazu aufgenommen, richtig?
Heute?
Ja, ja, deshalb können wir gleich mal schon verweisen darauf, dass wenn ihr wirklich detailliertere Auskünfte haben wollt, dann hört euch die Team Matchboy-Folge an dazu. Nur nochmal für mich, so wie hast du denn das Event dieses Jahr im Vergleich zum letzten Jahr wahrgenommen? Was fandest du besser, was fandest du vielleicht anders, schlechter? Wie hat es auf dich gewirkt?
Also das haben wir auch, als wir jetzt zu dritt, also mit Manu und Mike, als wir da drüber gesprochen haben, es fällt uns unfassbar schwer, das Ganze zu greifen. Wir haben das immer noch nicht so ganz gecheckt, was da abgegangen ist.
Ja.
Weil das mit Abstand das anstrengendste Wochenende für uns alle jemals war. Also wir hatten noch nie so ein krass anstrengendes Wochenende. Und dadurch, dass du immer komplett unter Strom stehst, kriegst du das nicht so wirklich mit, was da passiert. So, du schaust halt, dass das alles funktioniert, dass das alles läuft, und so richtig realisieren, was dann letztendlich abgeht, das passiert nicht. Und das passiert auch irgendwie im Nachgang gar nicht so wirklich. Das ganze Wochenende und auch der Auf- und Abbau, das ist einfach so ein, das ist so ein Mischmasch im Kopf, und der fühlt sich mega, mega geil an. Und es war unfassbar geil, es hat sau viel Spaß gemacht. Aber wenn du mich jetzt zum Beispiel fragst, an welchem Tag ist denn das und das passiert, ich kann es dir nicht mal sagen.
Ja gut, wenn man nicht schläft, dann ist es ja auch irgendwann ein langer Tag.
Ja genau, so, das kommt auch noch dazu. Also wir haben, um da mal vielleicht den Vergleich anzufangen, wir haben die Hallengröße war dreimal so groß wie bei dem ersten Wettkampf. Also quasi die erste TBB Open war im Lifters CrossFit in Bad Vilbel. Und das Lifters CrossFit ist einfach genauso groß wie jede der drei Hallen vom Rhein-Gym. Das heißt, es war einfach immens viel größer. Mhm. Dementsprechend auch mehr aufzubauen, organisieren etc. Da haben wir dann wir haben Mittwoch angefangen, von Mittwoch auf Donnerstag, glaube ich, 3 Stunden geschlafen, von Donnerstag auf Freitag 4, von Freitag auf Samstag 1, wo wir uns überlegt haben, sollen wir jetzt überhaupt noch schlafen oder bringt es auch nichts mehr? Dann von Samstag auf Sonntag 2 und von Sonntag auf Montag gar nicht, weil wir abbauen mussten. Da war dann überhaupt nichts mit Schlafen, außer mal vielleicht kurz im Stehen einschlafen, was Mike tatsächlich passiert ist, was ich so noch nie in meinem Leben gesehen habe. Aber der war angelehnt an so eine Halterung und der ist einfach kurz eingeschlafen. Das war echt witzig. Beziehungsweise, was heißt witzig? Es war interessant. Und von daher, vom Aufwand her, hat sich halt extrem viel verändert, weil es auch einfach unsere Vision ist und unser Anspruch, das Ding von Mal zu Mal größer und besser zu machen. Wir haben es trotzdem, wie gesagt, unterschätzt, was da auf uns zukommt, haben es aber dann, denke ich, so hinbekommen, dass die Sachen, die schiefgegangen sind, niemand mitbekommen hat. Weil es geht immer was schief bei so einem Event. Also du kannst davon ausgehen, dass Sachen nicht klappen, irgendwas nicht geliefert wird oder sonstiges. Es ist halt nur die Frage, kriegst du es hin, dass es niemand mitbekommt? Das ist dann das Wichtigste. Und wenn du das dann schaffst, dann ist eigentlich nichts schiefgegangen. Du musst halt nur schauen, dass du das irgendwie geregelt kriegst. Und alles in allem ist es sehr, sehr gut gelaufen. Das Feedback war überragend, was uns natürlich auch sehr freut. Und wir nehmen da jetzt natürlich von den Sachen, die jetzt nicht optimal waren, wie zum Beispiel so Dinge, an die man vorher einfach nicht denken kann, wie zum Beispiel die Dixie-Klos, dass die einfach viel zu schnell voll waren, so, womit niemand gerechnet hat. Ich weiß nicht, es ist krass, was die Leute da an Ausscheidungen haben in diesem Wettkampf.
Ja. Da will ich nochmal nachhaken.
Also, was für Ausscheidungen waren das denn jetzt explizit? Waren das Exkremente? Oder sprechen
wir von viel Liter pro Person? Habt ihr das mal runtergebrochen?
Das haben wir tatsächlich nicht runtergebrochen, aber es ist so, ich habe die Dinger bestellt und wir haben das kalkuliert. Und bei dem Anbieter war es dann so, 8 Stück haben genauso viel gekostet wie 10. Und dann habe ich natürlich gesagt, ja, okay, scheiß drauf, dann nehmen wir halt den Mengenrabatt und stellen halt einfach 10 hin. Umso besser, gibt's halt mehr, ne? Und ich habe nicht mal, oder wir haben gar nicht mal damit gerechnet, dass die ansatzweise voll sind. Und ab Sonntag war halt, man hat ja im Dixi-Klo immer so ein, so diese Chemiekeule, ne, diese blaue Flüssigkeit, wo das reingeht und dann da drin ist und dann auch gut, ne, dann riecht das nicht, dann ist das halt da drin und kontaminiert und was weiß ich. Du hast in keinem Dixi-Klo mehr irgendwas von diesem blauen Ding gesehen. Die waren bis oben hin voll. Und das ist halt, das war halt dann echt scheiße, das passt in dem Sinne ziemlich gut, weil das hat dann halt auch dementsprechend angefangen zu stinken im Warm-up, ne? Und dann hast du dir überlegt, ja, okay, du machst das so, dass du diese Klos da hinstellst, dass die Athleten nicht einmal durchs ganze Gym rennen müssen, wenn sie kurz vorm Versuch nochmal irgendwie müssen. Und dann kommt das halt so, ne? Was halt dann auch nicht so gut ist. Das sind halt so Sachen, die lernt man erst, wenn man es einmal gemacht hat. Also, das ist jetzt nur ein Beispiel. So, da gibt's halt immer von Mal zu Mal Sachen, wo man so sagt, okay, zum Beispiel anderes Beispiel, was jetzt nicht so mit Fäkalien zu tun hat, aber
schade.
Schade. Wir haben den Ablaufplan so gemacht wie beim letzten Mal, von den Pausen etc., weil das eigentlich ganz gut funktioniert hat. Mhm. Und dadurch, dass die Athleten von diesem Lasercage auf die Plattform gelaufen sind und dieser Weg länger war, was tatsächlich pro Athlet nur 1-2 Sekunden sind, auf die ganzen Versuche vom Wochenende hat das dann so einen immensen Unterschied gemacht, dass wir den Zeitplan halt einfach nicht einhalten konnten. Einfach nur wegen diesem kleinen Stück, wo sie weiter mehr auf die Plattform laufen müssen.
Ja.
Und das sind halt so Sachen, ja, die nimmt man jetzt mit und macht dann beim nächsten Mal wieder besser und so geht das halt von Event zu Event. Und ja, wir freuen uns sehr auf die Summer Edition. Wird wie die TBB Open jetzt auch, bloß eben im Sommer in einer anderen Location. Mhm. Ein bisschen sommerlich angehaucht, da haben wir uns auch schon was überlegt. Aber es wird cool, ich habe da Bock drauf.
Im Tropical Island.
Genau.
Ja. Was mich dann noch interessieren würde dazu, ich habe von einem anderen Podcast hat Hendrik und hat mit den Mädels, ich fällt gerade der Podcast noch nicht
von ein. Von Ann-Kathrin.
Die haben halt auch über die TBB.
Ja.
Die haben auch über die TBB Open geredet und dass Hendrik ja jetzt offiziell ein bisschen beim BVDK mitarbeitet und dass er zumindest angestoßen hat, dass man ja eventuell sowas wie die TBB Open Pro mal eventuell ja mal drüber reden könnte, sowas in Zukunft sogar in den BVDK einzugliedern oder das offiziell zu machen. Mhm. Und das finde ich mal ganz interessant von dir zu wissen, ob du für sowas offen wärst.
Wir sind da schon offen für. Wir haben jetzt bisher noch gar nichts in die Richtung gehört. Also es ist noch niemand auf uns zugekommen und hat irgendwie gesagt, ey, lass doch mal da was zusammen machen. Es ist auch tatsächlich wahrscheinlich, die Schwierigkeit wird darin liegen, dass der BVDK als Verband, gar nicht. ich weiß nicht, wie das bei denen ist, aber bezüglich Gewinnerzielung etc. ist, wir machen eh noch keinen Gewinn mit den Dingern. Mhm. Der Wettkampf hat jetzt rund 55.000 Euro gekostet. Heftig. Und die haben wir halt gerade so gedeckelt. Und in diesen 55.000 ist keine einzige Arbeitsstunde von uns drin. Ne? Und wir machen das mega gern. Das ist ein Herzensprojekt. Aber leider ist es halt nun mal so in der Welt, du kannst das nicht ewig so dir antun, ohne dass da mal was bei rumkommt.
Ja. Und vor allem, wenn ihr jetzt auch mehrere Events machen wollt.
Genau. Weil so viel das auch zurückgibt, das dann zu sehen, alles drum und dran. Es sind ja nicht nur Aufbau und Abbau und Organisation vor Ort, das ist einfach ein halbes Jahr Planung, was da reinfließt, wo man sich immer wieder in stundenlangen Meetings zusammensetzt, sich Sachen überlegt und so. Und das ist halt, das ist auch meine Meinung, so, da muss dann irgendwann mal was bei rumkommen, weil sonst machst du das nicht nachhaltig immer wieder besser, nur zur Liebe an der Freude oder wie man das sagt.
Ja, und es wäre aber auch für euch ja eine Entlastung, wenn die euch dann, sag ich mal, Personal als Judges stellen würden. Aber ich glaube, da wäre jetzt kein Konflikt generell.
Ne, das weil nicht. Du nein, hast nein, ja das gar nicht. Nee, das kommt, das ist halt dann nur so, das muss klar bestimmt sein, wer dann was wie viel macht. Weil das ist ja dann ja, jetzt mal abgesehen von, ob da am Ende was übrig bleibt oder nicht, das mal beiseite gestellt, ist das ja unser Baby.
Ja.
Und wenn wir da nicht komplett freie Hand haben, wie wir das machen wollen, dass jetzt zum Beispiel der Teppich lila ist, auf dem man da hinläuft und so, dann geht uns, glaube ich, auch da die Freude und Liebe zum Detail verloren. So, deswegen würden wir das schon für die gerne mit denen zusammenarbeiten und für die machen und auch unter dem Mantel des BVDK machen und vielleicht auch mal eine deutsche Meisterschaft machen. Aber wenn, dann machen wir das so, wie wir das machen.
Ja.
Ja, ich denke, das klappt ja bei Sheffield auch, ne? Man muss halt so ein paar Richtlinien dann einhalten, dass man es theoretisch, also ich weiß nicht, wie es mit den Sponsoren aussieht, obwohl es ja auch bei anderen Wettkämpfen anders ist.
Das kommt jetzt aber langsam. Es kommt ja auch im BVDK, ja, dass immer mehr Sponsoren und so und mehr Geld da reinfließt. Es ist auch meiner Meinung nach wichtig, weil der Sport total kann nur wachsen, wenn mehr Geld in dem Sport ist, wenn Leute da hingehen und Eintritt bezahlen, weil wo willst du es hernehmen? So zum Beispiel, nehmen wir mal ein ganz kleines Beispiel, diese Lanyards Betreuer-Badges mit dem TVB Open-Logo drauf. So, die kosten auch ein Schweinegeld. Diese ganzen kleinen Details, das kostet alles Geld. Und ich meine, das ist dann letztendlich das, was es so besonders macht. Ja. Du gehst dann heim und hast halt dann dein Lanyard so als Andenken. Du hast dein Athletenbag, was du bekommst und diese ganzen Sachen. Und die gehen so immens ins Geld. Und wenn das nirgends herkommt, dann kann es diese Sachen eben nicht geben. Und wenn dann nicht irgendwie auch sukzessive ein bisschen Eintritt da ist, was dieser Show und dem Ganzen gerechtfertigt ist, wenn das nicht da ist, dann kann das ja nicht wachsen. Also da muss ja Geld rein. So, weil wo soll es sonst herkommen?
Ich sehe da auch überhaupt kein Problem, da irgendwie Eintritt zu nehmen und das ja auch ein bisschen größer oder sagen wir mal kommerzieller in dem Bereich auszurichten, dass man halt mehr Geld hat, weiß ich nicht, Feuershow zu machen und CO2-Kanonen und
ja, genau, das sind dann halt alles
geileren Livestream,
die bezahlt werden müssen.
Und ich glaube, das heißt jetzt nicht, dass jede DM oder Vereinswettkampf wie ein TBB Open sein muss und dann TBB Open jetzt mehr wie die normalen Wettkämpfe, sondern dass man es ja trotzdem irgendwie getrennt lassen kann, dass die einen halt mehr so Event-Charakter haben, die anderen halt günstiger sind, sage ich mal, oder besser zugänglich für jeden.
Ja, voll.
Und da kann man ja trotzdem unter der Trennung diese Zusammenarbeit fahren.
Voll, voll. Weil das ist ja auch, es ist ja auch nicht für jeden was, bei uns auf die Plattform zu gehen. Es gibt ja auch welche, die sagen, ey, ich habe da gar keinen Bock drauf, dass ich jetzt hier durch den Nebel laufe. Und das ist auch vollkommen fein. Also ich meine, jeder soll da starten, wo er Bock drauf hat zu starten und was für ihn dann letztendlich die beste Experience ist. Wir haben uns das halt nur gedacht, sowas gab's noch nicht. Es gefällt vielen Leuten, es gefällt vor allem uns auch sehr gut. Wir können dahinter stehen und deswegen wollen wir das so machen und auch weiter so machen. Und wenn sich das dann irgendwie mit einem BVDK-Wettkampf vereinbaren lässt, dann ist das mega geil. Dann machen wir das, dann sind wir da auf jeden Fall offen. Also das nicht falsch verstehen. Das ist halt dann nur, wenn es dann irgendeine Klausel gibt oder so, die dann besagt, ja, weiß ich nicht, du darfst das nicht machen und du darfst das nicht machen und das muss ohne Nebel sein und das dann zu viele Restriktionen, dann wird es halt wieder schwierig.
Aber wenn man sich so USA Powerlifting anguckt zum Beispiel, da hast du ja auch Show im Sinne von, weiß ich nicht, Nebel und Ansager und also ich ist halt immer die Frage, ne, wie man sich dann einigt.
Und da würde ich auch noch mal kurz einhaken, weil ich meine, nicht, dass es jetzt irgendwie passieren muss, aber was hält euch im Prinzip davon ab, einen eigenen Verband zu gründen?
Vieles. der BVDK, wenn ich so sagen kann, weil ich habe auch mit Tim Konatz schon gesprochen, der war vor Ort, der hat sich das angeschaut, um sich ein bisschen inspirieren zu lassen. und der hat auch offen gesagt, so es gibt viele im BVDK, die finden das mega geil, was wir machen. Aber es gibt auch viele, die finden das nicht gut. Und die sind gerade aktuell noch ein bisschen in der Überhand, so wie ich das verstanden habe. Ich gebe nur wieder, was er gesagt hat. Deswegen ist wahrscheinlich auch noch niemand auf uns zugekommen oder so. Und ich glaube, ich will nicht irgendwas, das ist einfach nur mein Gedankengang. Wenn wir einen Konkurrenzverband gründen würden, dann würden uns da Steine in den Weg gelegt werden.
Ich finde die Idee auch völligen Quatsch, da irgendwie versuchen, gegeneinander zu arbeiten oder noch mehr zu spalten. Und ich glaube auch, wir sind so wenig Leute, also der Sport ist ja auch so klein, da muss man jetzt nicht noch die Verbände unterteilen. Und also es ist schon, das reicht, dass es Tested und Non-Tested meiner Meinung nach gibt. Und dann braucht man nicht noch 5 Verbände oder so.
Ja,
ich finde das halt für den Sport auch nicht gerade cool.
Nee, das ist auch so, das ist, wenn wir einen, es kann tatsächlich sein, dass wir einen Verband gründen müssen, den wir dann aber gar nicht irgendwie bewerben oder ankündigen oder sonstiges, einfach damit wir günstig an Dopingkontrollen kommen. Weil das ist ein ziemlich schwieriges Thema, als privater Wettkampf an Dopingkontrollen zu kommen. Wir müssen und wollen aber zu 100% für die Pro Dopingkontrollen haben, weil es dann da auch noch um mehr Preisgeld geht. Und das auch einfach, wir wollen einfach sauberen Sport auf unseren Events haben. Vielleicht führt da kein Weg dran vorbei, aber dann nicht so USA Powerlifting und USAPL-like, dass wir das machen, um irgendwie eine Konkurrenz zu sein, sondern einfach nur aus dem einzigen Grund, da an diese Dopingkontrollen zu kommen. Ne? Also, und das ist halt, das ist das Einzige, warum wir das machen würden. Auf gar keinen Fall, um zu sagen, ey, guck mal, hier ist eure Alternative zum BVDK, startet lieber bei uns.
Du kommst ja noch nicht in den IPF nicht. Und dann.
Nee, das ist für uns ausgeschlossen. So, weil wir haben das Ding ja auch letztes Jahr ins Leben gerufen, um Leute für den Sport zu begeistern. So, dass die auch als Zuschauer einfach hinkommen. Deswegen auch dieser Show-Aspekt. Du gehst da hin und du hast diese ganzen Eindrücke, du siehst die Show, du siehst die Leute, wie sie sich den Arsch aufreißen, du hast die Musik dazu, du hast einfach dieses komplette Paket von einem Event und du gehst dann da raus und hast vielleicht gar nicht so viel mit Powerlifting zu tun, weil du einfach nur wegen einem Kumpel dabei bist und zuschaust und gehst da raus und denkst dir, Alter, ist das geil, ich will das auch. Und ob du dann auf der LM Hessen startest oder so oder nochmal bei uns oder was weiß ich, ist doch scheißegal. Hauptsache, du machst dann diesen Sport und dann fängst du an, dass es dir Spaß macht und dann kannst du wieder zu uns kommen oder du gehst zur DM oder was weiß ich wohin, aber du bist halt dann im Powerlifting. Und wenn dann jemand kommt und sagt, ey, ich bin durch die TBB Open aufs Powerlifting gekommen, dann ist das für uns das Wertvollste, was es gibt.
Und der beeinflusst ja auf jeden Fall auch die anderen Wettkämpfe. Also da schaut sich ja jeder was ab.
Das kommt auch noch dazu, das ist auch geil. Ey, wenn Tim Konatz bei uns da ist und sich das anschaut, um sich Inspiration zu holen für eine Jugend-Junioren-DM, mega geil, weil dann wird die Jugend-Junioren-DM saugeil. Und so soll es ja auch sein. Ja, das ist doch so.
Kann ich nicht widersprechen. Ja, cool, da haben wir nochmal viel von der TBB gehört, von den Veranstaltungen. Ich würde noch gerne ein bisschen was von dir hören, Maxi. Mhm. Und zwar, du hattest jetzt auch lange gestruggelt im Training selbst und hast dich dann auf eine lange Reise der Forschung und Weiterbildung begeben. Ja. Kannst du es vielleicht mal kurz für die Zuhörer erläutern?
Ja, also
fang mal an, vor 3 Jahren, was ist da passiert? Wie war das mit der proximalen Hamstring-Tendinopathie? Alles
mit Laufen angefangen.
Ich muss tatsächlich vor 3 Jahren anfangen. Es hat sich jetzt, also ich fange mal ganz vorne an, es hat sich einfach rauskristallisiert, dass ich sehr außen rotiert, also external rotation biased bin. Mein ganzer Körper ist außen rotiert. Und um das Problem runterzubrechen, wenn ich dann zusätzlich noch unter Stress sehr außen rotiert, wie zum Beispiel in der Sumo-Position oder so trainiere, dann verliere ich komplette Bewegung in meiner Hüfte. Und dann fängt das Knie an zu kompensieren, weil es mehr beugen muss, als es eigentlich kann, etc. Und dann fängt alles an weh zu tun. Dann tut die Hüfte weh, dann tun die Knie weh, alles drum und dran. So, jetzt zurück zu vor, ja, ich denke, das sind schon 3 Jahre oder so, als es so richtig losging mit Wettkampf etc. War ich auf der DM 21, ja genau, DM 21. Und da war es schon so, dass je höher die Loads wurden, desto schlimmer wurde das, weil ich da noch Sumo gehoben habe. Ich habe jetzt auch nach 3 Jahren endlich rausgefunden, dass Sumo das Problem ist bei mir. Also ich habe immer wieder so richtig dämlich romantisiert, so ja, aber Sumo, du hast Sumo angefangen und du warst Sumo so stark, zu Corona-Lockdown-Zeiten hast du das, da war das so gut und bla bla bla. Und man kennt's ja, man redet sich das dann immer zurecht und versucht dann Argumente dafür zu finden, obwohl mein Conventional nicht mal schlechter ist. So. Aber egal, anderes Thema. Bei der DM 21 war es dann so, dass ich schon Hamstring-Ansatz oder Adduktor, im Nachhinein war es glaube ich eher Adduktor, Ansatzprobleme hatte, die dann so weit gegangen sind, dass ich am Wettkampf selber bei der DM gebeugt habe, gebencht habe und dann im Deadlift-Warm-Up in die Sumo-Position gegangen bin und einfach bei 120 vor Schmerzen krepiert bin. Da dann erstmal Nervenzusammenbruch gehabt, war erste DM, mhm, und Druck war riesig und dann auf Conventional geswitcht, an dem Tag selber rausgegangen und irgendwie versucht, das Ding noch einigermaßen über die Bühne zu bringen. Dann danach schon angefangen daran zu arbeiten, aber noch nicht so wirklich nach der Ursache gesucht, sondern einfach versucht, die Symptome zu bekämpfen. Also Knie haben wehgetan und Hüfte hat auch wehgetan, beziehungsweise Adduktoransatz hinten drin unterm Glut. Und zusammen mit Alex Pürzel einen sehr, sehr unspezifischen Block oder 2 unspezifische Blöcke gefahren, ohne Mainlifts etc., um da einfach dran zu arbeiten, so ein bisschen die Grundlagen zu stärken. Ne? Und logischerweise ist ohne Mainlifts das dann wieder besser geworden, weil halt einfach diese Belastung auf die Problemzonen nicht so hoch war. Und dann war das wieder alles gut, hat auch gut funktioniert. Ich habe dann auch entschieden, die Prep auf die DM22 conventional zu machen und hatte dann auch mein PR-Total. Bin Dritter geworden auf der DM, war alles super. Und dann kommt natürlich wieder diese dumme Stimme, ey, du könntest doch Sumo eigentlich viel besser sein. Und
der Optimierungswahn.
Ja, der anpackt. Der Optimierungswahn.
Könnte ja noch besser sein.
Genau, der ist bei mir ganz, ganz schlimm. Ich find den ganz schlimm. Auch wenn ich irgendwie im Training bin und mir direkt danach das Video vom Satz anschaue oder so, finde ich den erstmal komplett kacke, weil ich so direkt nach den Fehlern suche. So, aber das ist ein anderes Thema. Dann war ich, wie gesagt, auf der DM sehr, sehr erfolgreich. Und Alex hat dann aufgehört zu coachen. Ich wollte auch selber mir nochmal einen anderen Ansatz anschauen, was rückblickend betrachtet einfach dämlich war. Aber jeder hat, glaube ich, mal dieses Grass is Greener-Syndrom. Das ist leider so eine Krankheit, vor allem, wenn man in dem Optimierungswahn steckt. Bin dann zu einem australischen Coaching-Team gegangen. Ja, die haben sich das dann angeschaut und ich habe mit denen entschieden, wieder Sumo zu probieren, was dann auch wieder ein bisschen gut ging, bis dann die Loads halt wieder höher wurden und dann ging dieselbe Scheiße wieder von vorne los. Dann hat wieder alles angefangen weh zu tun, ich hatte keine Hip Flexion und Hip Extension mehr, war wieder komplett steif wie ein Brett. Da hat dann natürlich auch noch dazu geführt, dass der Ansatz, der Trainingsansatz sehr, sehr pushy ist. Sehr hohe Intensität. Und dann bin ich vor der DM, also direkt nach der letzten TBB Open, ging es dann wieder so los, dass ich gar nicht wirklich heben konnte ohne Schmerzen und das dann auch auf die Beuge ausgestrahlt hat, dass dann die DM23 halt eine Vollkatastrophe war. Ich habe dann ich hätte die einfach eigentlich absagen können, aber ich wollte das irgendwie nicht mit mir, ich wollte das nicht wahrhaben, dass es nicht geht, so, und habe mich ja dann irgendwie trotzdem rausgequält, war aber dann letztendlich richtig, hat keinen Sinn ergeben, aber hab dann natürlich auch einen Monat vor der DM wieder auf Conventional gewechselt. Und danach war dann so, ja, danach wurde es natürlich nicht besser, weil wenn du einmal darin bist, dass du deine komplette Bewegungskapazität in der Hüfte verlierst, dauert das halt, die wiederherzustellen. So, zum einen von Haltungen, die du einnimmst, von biomechanischer Sicht und auch neuronal, wenn das wehtut, dann da wieder die volle Bewegung herzustellen, dauert halt, bis das angekommen ist im Nervensystem, so, okay, es geht tatsächlich, ich kann das so belasten, da ist kein struktureller Schaden oder so. Das dauert halt seine Zeit.
Dass der Körper auch das wieder zulässt, ne?
Ja, genau.
Kraft zu generieren.
Genau. Das, ja. Dass das wieder alles klickt. Und ja, nach der DM war dann so, okay, das geht so nicht weiter. Ich war dann auch tatsächlich die 3 Jahre oder die 2 Jahre, wie auch immer, habe ich mich halt immer irgendwie, war das halt mein Trade-off so, okay, Treppensteigen nach dem Training tut weh, ist halt so, aber du kannst wenigstens noch trainieren. Ne? Dann war aber irgendwann so ein Limit erreicht, das ging dann einfach nicht mehr. Ich hab's nicht mehr ausgehalten, so irgendwie war meine Toleranz dann aufgebraucht und ich habe gesagt, nee, ey, also das nimmt mir so viel Lebensqualität, ich muss das jetzt mal grundlegend angehen und ich muss das auch mal so angehen, dass ich mir zwar Expertise hole von Mentoren etc., aber dass ich mich einfach nochmal selber so mit dem Thema Biomechanik etc. auseinandersetze, dass ich mir halt im Training dann auch selber helfen kann, ne? Weil es ist immer gut, den Coach zu haben, ist auch wichtig in manchen Situationen, aber der ist halt auch nur deine beratende Instanz. Wenn du dann im Training bist und du hast halt keine Ahnung, was du machst oder was du machen sollst, dann ist es meiner Meinung nach auch wichtig, selber sich Wissen anzueignen und sich nicht voll darauf zu verlassen. Und so habe ich dann halt mich sehr stark in der Richtung Biomechanik etc. auch noch weitergebildet, was mir auch sehr geholfen hat, was jetzt auch meinen Trainees sehr hilft, was so ein bisschen das Positive aus dieser ganzen Misere ist. Hab auch wieder die Mainlifts ganz rausgeschmissen, hab erstmal nur Bodybuilding gemacht, hab dann wirklich kurzzeitig gedacht, ey, es macht gar keinen Spaß mehr, vielleicht lässt es einfach sein und bist nur noch Coach und Wettkampfveranstalter etc. Dann kam aber zum Glück, dass ich schnell wieder gemerkt habe, okay, ey, du hast gar keine Knieschmerzen mehr beim Treppensteigen so und du kannst auch längere Zeit ein Auto fahren, ohne dass was wehtut. Es scheint bergauf zu gehen. Und habe mich dann letztendlich, um den Kreis zu schließen, dazu entschieden, mit einem Mentor zusammenzuarbeiten, der komplett auf Biomechanik etc. spezialisiert ist, gar nicht so viel mit Powerlifting am Hut hat, mein Powerlifting-Training dann für mich selber zu programmen, sehr, sehr vorsichtig. Und das ist jetzt aktuell so der Weg, den ich gehe, der auch sehr gut funktioniert. Also ich kann eigentlich wieder problemlos trainieren. Ich habe auch wieder die Wettkampflifts alle drin. Und ja, jetzt geht's dann bergauf. Und jetzt 24 stehe ich dann auch wieder auf der Plattform. Wo, muss ich mal gucken. Mein Traum wäre, auf der Pro zu starten bei uns. Ist die Frage, ob sich das irgendwie vereinbaren lässt, als Veranstalter da zu starten.
Ob ich eine Wildcard kriege, aber ich glaube, ich habe gute Kontakte.
Ja, genau.
Willst du den Namen sagen, wo du gerade bist im Mentoring?
Das ist Yannick Larkmann. You Got Five More auf Instagram. Mit dem habe ich quasi immer so ein Hin und Her. Also wir tauschen uns halt aus, wie sich Sachen für mich anfühlen, wie sie auch für ihn objektiv aussehen, jetzt so Priming-Übungen etc. Und das funktioniert ganz gut. Davor habe ich noch ein Mentoring gemacht bei, das war so ein 12-Wochen-Programm bei Alex Effer aus Kanada, was auch sehr, sehr geil war. Und jetzt mache ich gerade noch daneben eins von Jason von den Strength Guys, aber das ist mehr eigentlich komplett Programming. Das hat nichts mit Biomechanik und so zu tun.
Kurze Frage. Also die Wahl, wie sieht die Wahl der Mentoren für dich aus? Also wie kommst du darauf, dass Yannick dir da helfen kann? Wie kamst du darauf, dass Alex Effer dir da helfen konnte? Also wie sieht da deine Quellensuche aus eigentlich?
Das ist tatsächlich Instagram zum einen. Mhm. Man sieht ja immer mal hier und da, wenn irgendjemand gerade in der Rehab steckt oder so, ist der und der markiert, dann schaust du dir das halt mal an. Und auf Yannick bin ich tatsächlich so gekommen, dass als Mike Schulterprobleme hatte, hat Yannick ihn angeschrieben oder die kannten sich irgendwoher oder so und die sind seine Schulterprobleme angegangen. Und das hat super funktioniert. Und als ich dann jetzt mir überlegt habe, okay, was machst du, bin ich auf auch durch Mike und durch Instagram etc. auf Coach Baxter gekommen und das ist der Mentor von Yannick aus den USA. Und der, ich habe den einfach zum einen natürlich durch Mike öfter dann gesehen auf Instagram und dann habe ich mich intensiv damit beschäftigt, was so seine Ansätze sind und habe die für sehr, sehr sinnvoll erachtet und habe dann mit ihm auch mal ein Movement Assessment gemacht. Und das hat mir auch sehr gut gefallen, weil das auch immer mit dem übereinstimmt, was ich mir selber so angeeignet habe. Und da Coach Baxter der Coach von Yannick ist und da dann er viel von dem lernt, habe ich mir gedacht, okay, ich habe jetzt auch keinen Bock immer 24 Stunden oder so, wenn es mal brennt, auf eine Antwort zu warten, auf Englisch dann auch noch und was weiß ich, dann ist da irgendwas, Zeitverschiebung, bla bla bla. Dann habe ich mir gedacht, ja okay, dann tust du dich eben mit Yannick zusammen, der ist Deutsch, da gibt es keine Verständigungsprobleme, der hat auch ein sehr großes Knowledge und so bin ich dann da dazu gekommen.
Ich glaube, es ist immer wichtig, sich einerseits weiterzubilden und seinen Horizont zu erweitern, auch damit man in bestimmten Sachen keine Fehler macht. Da haben wir ja auch mal drüber geredet, man muss jetzt kein Ernährungsberater sein, Psychologie, Coach, Anatomie-Experte und weiß ich nicht, aber zumindest sollte man sich vielleicht so weit damit beschäftigen, dass man in den Bereichen keine Probleme verursacht und vielleicht auch ein paar Tools hat und wenn man dann halt eben nicht weiter weiß, auch jemanden vermitteln kann.
Mhm. Ja, das auf jeden Fall, ja. Ja, also wenn man Coaching anbietet, sollte schon sämtliche Bereiche, die mit dem Ganzen zu tun haben, passen. Also wenn du zum Beispiel als Coach nicht, auch als Powerlifting-Coach nicht weißt, wie viel Eiweiß, das ist jetzt ganz blöd gesagt, aber wie viel Eiweiß der essen sollte, im besten Fall so, ja gut, dann schwierig. Also so die Basics sollte man schon drauf haben.
Auf jeden Fall. Also
auch was Biomechanik angeht, ne? Wenn du musst jetzt nicht der Crack sein, der weiß, welchen Einfluss eine etwas hingigere Position bei einer unilateralen Trizepsstreckung welchen Effekt das auf den Oberschenkelknochen hat. So, das musst du nicht wissen. Aber du solltest halt trotzdem wissen, was eine Innenrotation und was eine Außenrotation ist.
Hm. Was, du warst ja dann bei Alex das Mentorship gemacht und hast gesagt, bei Yannick?
Yannick ist, genau, mit Yannick bin ich halt gerade so im Austausch, ja. Also ich würde nicht sagen, es ist, was heißt Mentoring? Es ist halt einfach ein Sparringspartner. Es ist, Coach ist zu wenig, sag ich mal, weil ich mir die Pläne schon selber schreibe und er ergänzt die Primings etc. Und wir sprechen halt einfach so, ey, guck mal, das hat sich gut angefühlt. Ah ja, ich sehe, da bist du gut in die Hüfte gekommen etc. So, ne?
Co-Coach quasi.
Ja, so, wenn man so will.
Und du hast ja schon gesagt, du hast viele Sachen gelernt, die dann auch bei deinen Trainings gut funktioniert haben. Was waren so Sachen, wo du deine Einschätzung von einem Problem komplett geändert hast? Und gab es schon ein paar Probleme, die du jetzt durch dein neues Wissen lösen konntest? Hast du da so ein paar konkrete Beispiele?
Also Problem, muss ich kurz überlegen, weil
Schachmatt gesetzt direkt. An,
nee, Problem an sich.
Haha.
Ich würde eher sagen, was sich geändert hat, ist zum Beispiel die Sicht darauf, dass Force Production im KDK extrem wichtig ist, weil sonst funktioniert ja unser Sport nicht. Dass aber ein Trainingsprogramm, was nur auf Force Production ausgelegt ist, bei 95% der Athleten zu Problemen führt, wenn man nicht auf Übungen auch Wert legt, die bestimmte Strukturen anpassen, adaptieren, entlasten und mobil halten. Weil wenn du immer versuchst, so hart wie möglich zu pushen, wird dein Körper natürlich immer steifer, weil er dem Widerstand trotzen muss. Wenn du da dann aber nicht darauf achtest, dass er aus dieser steifen Position wieder rauskommt, dann haben viele damit Probleme. Und das ist so, was ich in letzter Zeit sehr gelernt habe, da auch nochmal proaktiver zu arbeiten und zu programmen.
Da könnte man jetzt auch ganz polemisch sagen, okay, das klingt jetzt so wie dieser Mobility-Patrick-Meinert-Ansatz von vor, was weiß ich, 5, 6, 7 Jahren oder so, wo dann die Powerlifting-Szene sich eigentlich geschlossen dagegen gestellt hat und gesagt hat, das ist ja völliger Schwachsinn. Wie würdest du da die Grenze ziehen oder wie würdest du da einen Haken zuschlagen?
Naja, das Ding ist, meiner Meinung nach und auch wie ich das so jetzt gemerkt habe, es funktioniert ja eine Zeit lang sehr, sehr gut, einfach gar nichts für gewisse Gelenksbeweglichkeiten zu tun. Und du wirst auch immer stärker. Aber irgendwann fällt das Kartenhaus halt zusammen. Und ich kann auch sehr gut nachvollziehen, dass zum Beispiel Pascal ist das beste Beispiel. Bei Pascal hat das sehr, sehr lange sehr gut funktioniert. Und jetzt macht er selber Mobility-Übungen und davor hat er die so ein bisschen verteufelt. Also da so ein Schwarz-Weiß-Denken an den Tag zu legen, so Mobility ist Quatsch etc. Es ist aus der Situation heraus, mag das dann vielleicht sinnvoll klingen für einen, dass man das nicht braucht und so. Wenn man dann aber irgendwann zurückblickt, denkt man sich, ach, war vielleicht doch gar nicht so blöd. So ein Schwarz-Weiß-Denken ist halt schwierig, ne? Du solltest jetzt auch nicht 3 Stunden vor deinem Training irgendwie Cat-Cow-Stretches machen und Crawling Bear und was weiß ich alles. Es muss halt das gewisse Maß haben, dass es einen Nutzen für dich hat und soll dann auch nicht mehr sein. Aber das komplett zu verneinen und zu sagen, nee, mach ich jetzt nicht, ist auch Quatsch.
Ja, ja.
Ich glaube, das hat Pascal auch immer so eingeschränkt, dass er gesagt hat, dieses sinnlose, stundenlang sich warm rollen. Aber was immer so ein Problem ist, wenn du halt so eine Reichweite hast, es kommt halt genauso an, ne? Also nach dem
Motto. Ja, genau, das ist auch, boah, da können wir ein Riesenthema aufmachen mit Social Media und allem drum und dran und es ist halt echt schwierig.
Ja, das können wir ja mal in eine andere Folge verlegen.
Markus.
Vielen Dank,
Richard. Wo erreiche ich dich denn? Ja.
Meiner Kimenate.
Ja. Aber gibt es ein paar konkrete Beispiele, die du jetzt im Programming anders machst? Du sagst jetzt so ein bisschen Gelenksbeweglichkeiten. Gibt es Übungen, die du häufiger benutzt oder Sachen, die du vorher überhaupt nicht im Trainingsplan hattest, die jetzt bei fast jedem
drin sind? Unterarm-Curls.
Oder so ein paar Non-Negotiable.
Unterarm-Curls.
Und Wadenheben, lustigerweise. Wadenheben.
Kein Scheiß. Ja. Wadenheben, bestes Beispiel. Waden auf den ersten Blick. Ja, okay, wofür trainierst du Waden? Brauchst du ja nicht als Kraft-Dreikämpfer. Aber wenn du dich dann mal ein bisschen damit beschäftigst, was die Wadenmuskulatur für die Rotationsfähigkeit der Tibia tut und dass die dann wiederum wichtig ist, dass das Knie richtig beugen kann, dann packst du es halt schon in den Plan. Ja. Also das sind so kleine Sachen, die ich vorher auch als, ja, braucht man jetzt nicht unbedingt erachtet habe, die dann jetzt doch sich mir mehr erschließen, okay, es ist doch sinnvoll, Waden zu trainieren, auch wenn du jetzt vielleicht nicht die stärksten Waden brauchst, muss der Muskel trotzdem trainiert werden und bewegt werden, dass er eben diese Gelenksbewegung fördert. So, du kannst damit auch dein Sprunggelenk beweglicher machen. Das sind so Sachen. Was ich auch, woran ich denken muss, sehr biased von der Alex Pürzel-Zeit, waren ja Hip Thrusts und Glute Training. Und da bin ich dann danach so ein bisschen durch den australischen Einfluss eher wieder weggegangen. In Richtung Hyper Extensions etc. und Triple Extension. Einfach diese Extension Bias, dieses Kraft produzieren, was ich auch meinte. Und jetzt halt einfach wieder zurück, weil sich dann doch erschlossen hat, dass Hip Thrust und Hip Extension auch extrem wichtig sind, so zu trainieren. Ja? Also das sind immer so, ich sehe das Ganze immer so, man sammelt sehr, sehr viele Erfahrungen, sehr, sehr viele Learnings und bastelt sich dann, daraus pickt man sich dann immer die Besten raus und so entwickelt sich das Ganze weiter. So, ich habe auch kein Problem damit zu sagen, ey, das und das, das war Quatsch. Zum Beispiel bei Falk. Was ich für mich, als ich mir das alles so angeschaut habe, warum seine Beuge dann nicht mehr so wollte, wie sie wollte, was ich da für mich rausgefunden habe, ist einfach, dass wir die viel zu hart geknüppelt haben. Und das ist dann auch genau das gewesen. So, Falk hat extrem schwer gebeugt und nicht nur einmal pro Woche, eine extrem hohe Intensität. Und das hat für den Zeitpunkt auch richtig gut funktioniert, aber halt nicht nachhaltig. Ja. Und das ist auch so ein Ding, was ich dann, jetzt haben wir den Salat so ein bisschen, jetzt müssen wir die wieder aufbauen. Aber das sind halt auch Learnings, ne? Und das, da will ich mich auch nicht rausnehmen, dass wir da zu kurzfristig oder ich auch zu kurzfristig gedacht habe, weil es halt in dem Moment richtig gut funktioniert hat. Aber das sind halt dann auch auf der anderen Seite wieder Sachen, woher willst du es denn dann wissen? Ne? Es hat ja für den Moment funktioniert. Und jetzt im Nachhinein ist man schlauer und jetzt muss man halt dann den Mittelweg finden aus, okay, wir können zu dem Amount pushen und wenn dann die Übungen, die Beuge supporten, anschlagen, dann wird das Leistungsniveau auch wieder steigen. Da müssen wir halt nur schauen, dass wir da die Waage finden.
Ich glaube, das ist ja das Problem, was du meinst. Ja, im Nachhinein weiß man es dann natürlich.
Ja, ja.
Und das Problem ist ja auch, man würde es ja nicht machen, wenn es bei vielen extrem gut funktioniert. Es gibt ja tausende, genau, die nie Wadenheben machen, die nie Beschwerden haben,
voll,
super effizienten Beugen. Aber ich glaube, das ist dann halt so ein bisschen die Erfahrung, wenn man bestimmte Typen kennt oder Bewegungsmuster, plus einfach, dass man weiß, dass ich sowas entwickeln kann und dann rechtzeitig die Bremse zieht.
Genau, oder halt einfach so zwei Sätze Waden schon, auch wenn alles super läuft, einfach mal mit reinpacken, weil die bringen einen nicht um, die kosten präventiv 5 Minuten und du weißt einfach, okay, du hältst das damit am Laufen.
Fand ich auch interessant bei TSG, wo man immer gedacht hatte, also ich weiß nicht, wie weit ihr jetzt gerade im Mentorship seid.
Woche 5 oder so. Also ja, schon relativ deep.
Ich hatte vorher halt auch gedacht, okay, die machen halt immer nur spezifisch, keine Accessories, nichts. Und irgendwann versteht man aber, die teilen es halt anders auf. Mhm. Die haben mitunter komplette Off-Seasons, wo die halt dann sagen, okay, jetzt kümmern wir um all das, was du gerade gesagt hast. Also machen, weiß ich nicht, Wadenheben, Sideplanks, verrücktesten, einfach den Körper, so General Preparedness eigentlich, wie das früher voll hieß. Mhm. Dass man wirklich den auf verschiedene Belastungen vorbereitet. Und, was ich auch nie verstanden habe, die gamblen und wissen aber, dass es ein Gamble ist. Die sagen, hey, hier geht's gerade um den Weltmeistertitel.
Ja. Das hat und Jason auch so
sprechen,
gesagt. Ja.
Sprechen sich mit den Athleten ab und die sagen dann, okay, wir tun alles, was wir als richtig erachten und scheißen halt auch nach Langfristigkeit, weil hier geht es jetzt um die Weltmeisterschaft oder eine Medaille. Und das machen die aber nicht mit jedem Athleten so.
Ja, voll. Das hat Jason auch im allerersten Call gemeint. Powerlifting, Programming ist guessing. Es gibt noch nicht so viele Daten, und das gibt's noch nicht so lange, dass das zu einem großen Teil einfach Rätselraten, Erfahrungen sammeln und besser machen ist. So ist es. Mhm. Ne? Solange du dann als Coach dir eingestehen kannst, dass vielleicht der Ansatz nicht das Richtige war und das dann auch für dich akzeptierst und sagst, ey, wir müssen das jetzt anders machen, weil das hat dann doch nicht funktioniert, und dann nicht trotzdem stur deinen Stiefel da durchdrückst und sagst, nee, das muss jetzt aber funktionieren, weil der Athlet ist einfach nicht dedicated, bla bla bla. Solange du reflektieren kannst, entwickelst du dich ja weiter, und nur so funktioniert das. So, es gibt niemanden, kein Joey Flex, kein Jason, kein Swole Fässer, ich weiß, Marcellus, der das Geheimrezept hat, Leute mit genau diesem Plan stark zu machen. So, das ist immer ein Testen, und Glück ist da auch dabei. Wenn du gleich einen Block hast, der gut funktioniert, so geil. Aber du weißt auch nicht, wie lange der funktioniert. So, das ist, dann sind wir wieder da. Ist das dann nachhaltig? Wird das nachhaltig funktionieren? Deswegen ist das halt eine sehr reaktive Sache. Und du musst einfach Daten sammeln, Erfahrung sammeln. Und deswegen bin ich auch, das würde ich auch sagen, wenn ich jetzt kein Coach wäre oder so, aber du musst einfach langfristig mit jemandem zusammenarbeiten. Weil sonst, wenn du sagst, okay, das lief jetzt nicht so gut, oder es lief mal gut, dann lief es nicht so gut, und dann jetzt suche ich mir wen anders, das wird auch nicht funktionieren. So, dann funktioniert das da vielleicht mal kurz und dann auch wieder nicht. Das ist einfach, du musst halt, das ist eine Zusammenarbeit, und du musst dich zusammen weiterentwickeln, und nur so funktioniert das.
Ich glaube, man braucht halt auch Vertrauen in das Konzept und halt auch in einen Coach, dass der halt eben den Weitblick hat und den Überblick. Mhm. Weil als Athlet bist du gerade immer in der Einheit. Und meistens diktiert das dann auch gerade die Stimmung, wie alles läuft, wie es gerade alles ist. Voll. Und ich glaube, da ist es extrem wichtig, wenn du jemanden hast, der den Überblick hast und den du auch vertraust.
Ja.
Und was ich bei TSG oder auch bei, ich meine, gut, ich fand es halt super interessant, weil du wahrscheinlich auch, als du angefangen hast mit dem Sport, gab es halt schon API. Da war das wahrscheinlich der Standard. Du hast jetzt wahrscheinlich nie mit prozentbasierten Plänen angefangen. Und da gab es halt schon so Sachen wie ein Steve DeNovi, der da mit Topset, ein mittleres Topset, Backoffs und sowas gearbeitet hatte. Aber was mir dann aufgefallen ist, oder was ich damals sehr interessant fand bei TSG, so über Intensitätsprozente habe ich mir nie Gedanken gemacht. Mhm. Oder dass man ein Triple auch wie drei Singles sehen kann. Mhm. Und das fand ich damals extrem interessant, da mal einen anderen Blickwinkel reinzuholen. Und ich glaube, das meiste sind wirklich so Ideen, Ansätze, weil, also was ich bei Jason so cool finde, ist, dass sie halt extrem professionell rangehen an die Sache. Und dass sie versuchen, Systeme zu entwickeln. Ich finde es manchmal, die benutzen manchmal Modelle, die unnötig komplex sind, finde ich, für den Sachverhalt, die sie eigentlich vereinfachen sollten, wofür Modelle da sind. Aber es hat mich extrem viel zum Nachdenken auch über Sachen gebracht. Zum Beispiel auch, dass, also so gehe ich jetzt an die Sache ran mit Erfahrungswerten verschiedenen Coaches. Es gibt ja verschiedenste Sachen, die funktionieren. Und es gibt einfach verschiedene Sachen, die bei verschiedenen Leuten funktionieren. Und ich glaube, man muss sich selber irgendwann eine Entscheidungsfindung bauen und eine Methodik bauen oder so ein System, dass man in diesen verschiedenen Bereichen ankommen kann am Ende. Dass ich bei manchen, weiß ich nicht, hochintensive Straight-Sets nah am Muskelversagen am besten funktionieren und bei anderen übelst leichtes Volumen mit, weiß ich nicht, die haben dann vielleicht Angst vor Topsätzen, man muss das halt irgendwie managen. Mhm. Aber dass man ein System hat, das so bestimmte Extreme auch zulässt, wenn die für den Athleten funktionieren.
Ja, voll. Auf jeden Fall.
Ich glaube, man hat dann auch oft so Blindspots. Ich hatte, Joey Flex, das ist ja hier Lieblingsthema, nicht wahr, Falk?
Ey, ich versuche nur herauszufinden, wieso.
Was der Scheiß hier. Also ich finde
es. Wieso? Das interessiert mich jetzt. Was ist da der Take zu?
Na, irgendwie.
Also Kurzgefassung, er hat ja mega viele Top-Athleten, ne? Mhm. Und macht es ja schon mega lange. So, aber gibt vor allen Dingen natürlich so viele persönliche Kontroversen zu dem Thema.
Ja, irgendwie. Also,
das gab es ja damals bei Swole Fässer, der gesagt hat, er wirbt halt ganz aggressiv von anderen Leuten ab. Und dass es halt sehr viele Templates verschachert werden und er kümmert sich intensiver nur um die richtig guten Athleten und die anderen werden in so eine Facebook-Gruppe gesteckt.
Okay, okay.
Das sind Vorwürfe. Mhm. So, ich kann das jetzt auch nicht belegen. Das sind halt immer Behauptungen, die im Raum stehen.
Ja, das gab es bei uns auch mal.
ich
stimmt das einfach nicht. Ich dachte, ihr macht nur Copy-Paste-Planung.
Ja, doch, wir haben richtig, wir sind 1:1 einfach Copy-Paste.
Ja, was so mein
Man sieht doch das C und das V nicht mehr auf der Tastatur, weil die so abgerundet sind.
Was so mein Take dazu oder mein Punkt ist, irgendwie, ich habe so den Eindruck, dass ganz, ganz viele Coaches irgendwie ein Problem haben mit Joey Flex. So, ob es jetzt sein Knowledge über Programming ist, ob es seine Methoden sind, wie er an Athletinnen und Athleten rankommt, blablabla, keine Ahnung, ich kann es halt nicht genau deuten, aber was ich halt sehe ist, okay, der hat Weltathletinnen und Athleten unter sich und ist prozentual wahrscheinlich, könnte man fast sagen, der erfolgreichste Coach auf der Welt wahrscheinlich. Ich denke, das ist so. Ich meine, der hat jetzt wie viel? 6, 7, 8 Leute?
Nee, ja, absolut, absoluten Zahlen ist er der erfolgreichste. Ja. Weil er halt wahrscheinlich 10 Top-Leute hat. Aber er hat ja auch 1 Million Leute im Coaching und im Subcoaching.
Kann sein, ja. Kann sein. Mag von mir aus alles sein. So, aber es sind ja, es ist ja trotzdem absolute Zahlen. Und die Leute, die bei ihm im Coaching sind, die sind ja auch, die werden sich ja selbst auch irgendwo dafür entschieden haben, dort zu sein. Und ich frage mich, warum das so ist. Also warum existiert diese Kontroverse? Liegt es jetzt nur daran, dass er bekannt ist und da halt Hate mitschwingt, oder liegt es an irgendwelchen anderen Sachen? Also ist er jetzt ein krasser, guter Coach und kann die Leute so krass und gut machen, oder hat er einfach das Glück, dass er aus irgendeinem Prestigegrund die ganzen Top-Athletinnen bei sich hat? So.
Ja, ja, ja. Ja, das weiß keiner.
Ja, so. Und das würde ich halt, das ist meine große Odyssee. Da muss ich mich irgendwann mal noch durch.
Also er wird bestimmte Sachen wird er schon richtig
machen. Ja, sicher.
Guck mal, er hat einen Jesus Olivares, Amanda Lawrence, Delaney Wallace, Tausende hier, Carl Johansson, die Liste geht weiter. Die ist halt wirklich mega lang.
Samantha Eugenie.
Ja, und also das Ding ist. Das Ding ist, genau deswegen habe ich auch gesagt, ich gucke mir mal die Videos an. Der hat ja auch anscheinend nicht wenige gemacht. Die sind halt arschlangweilig, ne? Meistens so ein paar Bilder, die immer laufen, und dann, okay, ich höre es mir mal nebenbei an. Aber darauf wollte ich eigentlich hinaus, man kann halt trotzdem mal wieder so Sachen mitnehmen oder so Schranken oder Blindspots bei sich entdecken. Ein Beispiel, den sein Standard-Approach, und Template schreiben kann er ja anscheinend ganz gut, ist 3x Bank. Oh mein Gott, das atmet wieder aus. Aber er macht fast durchgängig bei den Leuten erstmal als Ausgangspunkt 3x Bankdrücken. Und das kenne ich halt gar nicht. Ne? Bei mir ist so 4x so Minimum und dann 5x, 6x optional für irgendwelche ganz Verrückten. Aber dann habe ich auch gedacht, so ja, stimmt, man kann ja auch nur mal 3x Bankdrücken. Und ich habe seit Ewigkeiten mit meiner Bank Probleme, weil irgendwann immer wieder was in der Schulter aufkommt. Mhm. Und ich habe irgendwann gemerkt, das ist eigentlich der Punkt, dass es oft dann den Fortschritt auffällt, der gerade so scheint zu kommen. Und irgendwann habe ich halt gemerkt, wo wollte ich es halt mal runterbrechen. Das geht ja auch darum, dass man, wie gesagt, sich auch die Blöcke so designt, dass man immer nur feststellen kann, woran liegt es und woran nicht. Also jetzt Programming weiß zumindest. Und ich habe gemerkt, immer wenn ich 5 Tage angefangen habe, dann kam es sofort nach 2 Wochen. Und ich habe, auch wenn die sehr leicht waren, und ich habe halt gemerkt, dasselbe, wenn ich mal einen Tag vorschieben musste. Mhm. So, dann ist dasselbe passiert. Da habe ich gemerkt, okay, Frequenz ist wahrscheinlich ein Faktor. Und sehr hohe Intensitäten. Und ich war immer, in den letzten Blöcken habe ich sehr viele Topsätze fast immer drin gehabt an den Tagen. Und habe jetzt einfach mal angefangen, 3x die Woche nur zu benchen und zu sagen, ey, ich mache jetzt erstmal, ich habe ja nichts zu verlieren, ich schmeiß jetzt mal die Topsätze raus und mache nur 3x die Woche Bench. Und wer hätte es gedacht, ich habe mit Absicht sogar die Topsätze mit einem normalen Satz ersetzt, damit das Volumen erstmal sich nicht so ändert. Und ja, meine Backoffs gehen alle übelst durch die Decke gerade und meine Schulterschmerzen sind komplett weg. Und ja, manchmal kann auch weniger die Antwort sein.
Voll.
Und ja, das sind so eine Sachen, wo ich früher gar nicht drüber gedacht hätte, dass auch mal einfach, vielleicht komme ich ja auch erstmal zumindest mit 3x Benchen gut zurecht, und dann werde ich halt wieder anfangen, einen Topset reinzunehmen, zu gucken, ob, woran es jetzt gelegen hat, ob an den zu vielen Topsets oder an der an der höheren Frequenz. Aber ja.
Also ich hätte jetzt nochmal eine finale Frage, damit wir diesen Gesprächspart ein bisschen, den Interviewpart ein bisschen abschließen können.
Du hast wir haben voll lang gelabert. Ich habe viel zu viel gelabert.
Also ja, bei mir, ich hab hier nur eine. Hier sieht's aus wie auf einem Herzmonitor in der Palliativstation, Alter. Da passiert wirklich gar nichts. Also
wie lange hast du an dem gearbeitet, Falk?
Gar nicht. Ne.
Ich sehe ihn schon nachts um 3 aus dem Bett. Palliativ.
Situation. So. Boah, hoffentlich redet Maxi viel, ey, dann kann ich den Spruch bringen.
Er hat eigentlich auch 10 Fragen gehabt, aber die hat die mit Absicht alle nicht gestellt, dass er dann.
Ich wollte euch einfach nicht unterbrechen. Ihr habt euch ja so toll unterhalten. Da braucht ihr mich ja nicht. Nee, also dieses. Das Thema okay, zum Thema.
Passt schon.
Nee, ist noch. Nee, noch, ich stelle jetzt noch eine Frage und dann hören wir auf. So. Dann gehen wir alle nach Hause. Du musst
wieder auf Toilette fallen.
Dann kannst du ins Training gehen, Herr Zinner, und dann ist alles gut. Also, Thema Selbstcoaching. Du meintest ja, dass du schon so ein Typ bist, der zum Selbstoptimierungswahn neigt. Wie lässt sich das denn überhaupt so richtig miteinander vereinbaren, sich selbst zu coachen und so einen krassen Selbstoptimierungswahn zu haben? Also, ich kann mir vorstellen, dass man da doch schon vielleicht Tendenzen hat, die für das Coaching insgesamt gar nicht so förderlich sind. Also so Thema Weitblick jetzt, wie sieht's Big Picture aus? Wie ist man dazu geneigt, jetzt Dinge spontan auszutauschen, wenn man denkt, okay, das hat jetzt heute nicht funktioniert oder jetzt noch irgendwas mit reinzunehmen, weil von mir aus das Sumo irgendwie nicht so aussieht, wie es aussehen soll, blablabla. Also, weißt du, was ich meine? Ich finde diese Kontrollinstanz, das, was ein Coach ja extern übernimmt und sagt, hey, entspann dich mal, das läuft schon alles so, wie es soll. Wie macht man das alleine?
Gar nicht. Ich bin ja nicht alleine. Dafür habe ich ja Yannick, weil ich nämlich komplett eskaliert bin, was die Primings angeht und mich durch jedes Priming geknüppelt habe, was so ansatzweise.
Priming.
So, wir folgen jetzt. Es war wirklich so 1,5 Stunden. Kein Scheiß.
Ist ja auch erstmal viel ausprobieren wahrscheinlich. Man will es ja alles mal gemacht haben.
Genau. Dann hast du aber alles gemacht und alles hat sich gut angefühlt und dann kannst du nichts mehr rausschmeißen. Weil du dann denkst, ah fuck, das kann. Also die Sercher Squats am Kabel muss ich davor machen, sonst kann ich nicht beugen. Ich muss eigentlich auch noch hier meine Tibial Rotation aufwärmen. Und eigentlich müsste ich auch noch Step-Ups machen. Ja, und dann mache ich das.
Und die Wäsche muss ich auch noch aus dem Trockner nehmen.
Genau.
Kann ich das Training heute sein lassen?
Ja, und das hat nicht funktioniert. Deswegen habe ich dann auch wieder gesagt, Yannick, mach mir die Primings. Ich verlasse mich darauf, dass du genauso viel reinpackst, wie ich brauche. Weil sonst mache ich alle, die ich kenne. Alle. weil ich keinen Bock habe.
Das Lexikon wieder
raus. Ja, weil ich keinen Bock habe, dass es wieder irgendwie wehtut oder dass es dann wieder schlechter wird, weil ich eins davon rauspacke. Dafür habe ich ihn. Für den Powerlifting-Part bin ich aktuell noch in so einer Phase, wo ich einfach extrem vorsichtig bin und diese Vorsicht dem Optimierungswahn und dem Ehrgeiz überwiegt. Also da gehe ich sehr, sehr langsam an und komme gar nicht auf die Idee irgendwie jetzt, jetzt kann ich ja doch mal mehr pushen oder so. Da ist noch diese Vorsicht da. Wie sich das dann entwickelt, wenn ich wieder voll leistungsfähig bin, kann ich gar nicht beantworten. Ich weiß es nicht. Ich muss es ausprobieren. Wenn es nicht funktioniert, dann werde ich mir auf jeden Fall wieder einen Coach holen. Ja. Wenn es funktioniert, dann ist gut. Ich habe jetzt meinen Velocity-Tracker wieder rausgeholt, um für mich selber einfach das wieder besser objektiver einordnen zu können.
Ja, da rennst du bei Maxi offene Türen ein. Perfekt.
Bei Kona nicht.
mir hilft das halt einfach sehr, so die objektive Messgröße drin zu haben. Und dann kann ich da besser drüber nachdenken.
Ja. Aber wie sieht das dann mit Technik-Cueing aus? Also ich kann mir auch vorstellen, dass man in so einem Optimierungswahn sich halt auch einen Deadlift anguckt und sich denkt, ach du Scheiße, ich will jetzt hier meine Hüfte einen halben Zentimeter zu früh nach oben gekommen.
Bestes Beispiel, der Deadlift, den ich gestern gemacht habe. Ich habe ihn direkt danach angeschaut und dachte so, ach du Scheiße, was war das denn, Bruder? Das geht ja, das war ja gar nichts. Und habe mich dann rausgenommen und habe ihn heute nochmal angeschaut und habe dann gesehen, war ja doch eigentlich gar nicht so schlecht. Und ich versuche da einfach immer ein bisschen Abstand zu lassen, nicht aus der Emotionalität im Training direkt das zu bewerten. Und Technik-Cueing an sich ist, ich bin eh sowieso ein Athlet, den du nicht cueen darfst. Weil wenn man mir ein Cue gibt, dann prügel ich den Cue tot. Mhm. So, wenn du sagst, drück mal ein bisschen mehr die Innenseite deiner Ferse in den Boden. Alter, ich stehe nur noch auf dieser Innenseite von der Ferse. Es ist ganz, ganz schlimm. Man kann mich nicht cueen, weil ich dann, ich bin dann overcued.
Das kenne ich noch aus der Arbeit. Da muss man dann eher sagen, drück jetzt nicht noch mehr über die Außenseite.
Ja, ja.
So eine Gegenteil.
Ja, genau. Das würde eher funktionieren, den Cue so zu formulieren. Aber wenn du sagst, so, keine Ahnung, zieh den Bauchnabel mehr ein beim Bankdrücken, so, ich zieh den Bauchnabel durch die Nase.
schön Mike Mensa-Vakuum-Pose.
Maxi gut gemacht. Ja.
Aber wie hat es dann vorher mit deinen Coaches funktioniert? Ich meine, also,
du bist hat nicht funktioniert.
Ja, okay.
Kelly hat mich kaputt gecued.
Ah, okay.
Worauf Falk jetzt auch hinaus will.
Das weiß ich gerade selber noch nicht.
Freie Plätze frei, Maxi. Achso,
ja.
Ja. Ich habe ja gehört, der kann dir vielleicht auch Rabatt geben, weil er dich gut kennt.
Ja, ich überleg's mir mal.
Stark.
Stark. Ja, wirklich. Guten Bogen geschlagen. Gut, ich würde sagen, den Teil haken wir ab. Ich mache hier mal einen Strich. Und dann
haben wir
Run the Intro.
Flash, oh Trash.
Yes, Sir. Heute geht es um Hypertrophieübungen für den Deadlift. Und ich erkläre mal ganz kurz die Spielregeln. Also, wir tragen uns jetzt gegenseitig Übungen vor, die möglichst zum Muskelaufbau für das Deadlift-Movement hilfreich sein sollen. Und wir müssen alle einordnen, sind die geil, ist es eine gute Übung, also Flash, oder ist es eine Scheißübung, Trash, es gibt nichts dazwischen. Wir müssen uns entscheiden, bei jeder Übung. Mhm. Man kann nicht sagen, neutral oder beides irgendwie oder gar nichts davon. Es muss eingeordnet werden und hinterher können wir nochmal drüber sprechen, ob und wie wir das programmen würden. Und ich würde sagen, Herr Rabe.
Und wer die meisten Hate-Nachrichten am Ende bekommt, der hat gewonnen.
Ja gut, dann hat Maxi ja eh schon gewonnen, er ist ja der berühmteste von uns.
Ach so, der
war ja, nicht so. Okay,
soll ich mit einem starten?
Hat Stein Schalosch.
Ich nehme erstmal so eine Low-Hanging Fruit. Hamstring Curls.
Jetzt Leg Curls oder sowas wie Nordic Hamstring Curls?
Ah ja, ich sage erstmal, schön normale Hamstring Curls an der Maschine sind bei mir absolut Flash. Und vor allen Dingen, früher habe ich das immer überhaupt nicht so gesehen, bei Sumo. Denke ich mir immer so, ja, okay, Hamstring, Sumo. Aber mittlerweile, verletzungspräventiv, finde ich das ultra wichtig und ich gebe auch immer mindestens den Leuten so wenigstens 2 Sätze Hamstring Curls. Genau eigentlich so, wie du das vorhin gesagt hast, weil ich super oft bei Sumo-Leuten, liegt doch ein bisschen manchmal an Ausführungen, aber halt genau dieses Problem sehe dann bei der Kniestreckung, dass sie irgendwann so Hamstring-Ansatzprobleme bekommen können eventuell. Und das hat immer bei mir mega geholfen.
Herr Zinner, wie ist Ihr Take dazu?
Finde ich gut. Ach nee, warte, Flash.
Flash, okay, Flash. Ja, ich sag auch Flash, ist natürlich eigentlich ja wirklich ein No-Brainer, ne? Es hat sich bewährt als Hypertrophieübung, sowohl im Bodybuilding als auch im Powerlifting. Deshalb, warum nicht Program? Nicht nur aus verletzungspräventiven Gründen, einfach auch für das Muskelwachstum. Wie würdet ihr das Program? Eher 5x5 oder gibt's?
Singles.
Ja?
Singles.
Achso, 5-3-1, so Wendler oder so.
Nee, einfach 5x1.
5x1. Ja, okay, auch gut, ja.
Max versucht.
Ich gehe heute Hamstring Curls ausmaxen.
Ich meine, ganz ehrlich, du lachst drüber, aber ja, wir müssen uns mal auf der Zunge gehen lassen, dass es Sheet Curl Meisterschaften gibt.
Ja.
Street Curl Meisterschaften.
Ja. 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 Nee, Ich Hamstring generell Programm ist at 10, aber tatsächlich vor der Beuge.
Mhm. Ist mir aufgefallen.
Weil das einfach einen immens großen Effekt zusätzlich natürlich dazu zur Hypertrophie hat, dass du dein Knie besser beugen kannst.
Ja.
Okay, ich muss jetzt da schnell ein paar Blöde überlegen,
ohne jetzt zu verraten, welche. Ich hätte gleich mal RDLs zum Vorstellen und auch alle möglichen Variationen, also so Single Leg, und Staggered Stance und Barbell und Dumbbell und was gibt's noch? Ja, was weiß ich, solche Geschichten. Also,
ja, das ist auch Flash.
Ja, ich meine, wer sagt da nicht Flash? Also.
Okay, warte, ich mach mal hier eine Kontroverse. Nein, ich mach auf. Hier dreigeteilt.
Nein!
ADLs, ADLs Flash. ADLs finde ich wirklich Flash. Jetzt habe ich aber Dumbbell ADLs, finde ich Trash.
Warum?
Ich sag, wie es ist. Weil ich die übelst beschissen zu beladen finde. Und dann hast du die Kurzhanteln und ich denke mir so, was ist der Vorteil? Außer, dass du es weniger beladen kannst, weil es so kompliziert ist. Und was ist dann der Sinn? Und warum machst du dann nicht einfach leichtere ADLs?
Weil du die Hanteln auch noch näher neben dem Körper führen kannst und dann einfach dein Center of Mass noch ein bisschen kompakter ist. Aber
weil du dann mehr Kniestreckung gehen kannst,
oder wie? Ich gebe dir recht. Du kriegst einen besseren. Du kannst dich mehr drauf konzentrieren, in den Hinge zu gehen, ordentlich zu hingen.
Gut, das ist ja für Priming gut und wichtig.
Ja.
So.
Ja, okay, Hypertrophie-Aspekt, ja. Nimm die Langhantel, kannst du besser beladen. Ja. Stimmt.
Die
du ackerst dir da auch keinen ab, die Dinger rauszuheben und bla und
ja.
Ja, ich hab. Also ich finde, wenn du halt, weiß ich nicht, wie viel ADLs du? 160 Kilo oder was? Plus, ja.
Boah, Digga, 220 oder so?
250 für.
Und was machst du dann Zehner. Mit? Was willst du denn mit Dumbbells machen? Das ist adäquat. Das ist mein Punkt.
Für einen Wachstumsreiz, nee, da bin ich bei dir. Passt.
Ja. Nee, ist in Ordnung.
Und ja. was ich früher gern gemacht habe von Data Driven Strengths, ist so ADLs to the floor, wo man einfach quasi noch tiefer geht und irgendwann halt die Hantel nicht mehr, also noch mehr Hüftflexion hat. Also, du machst quasi ein ADL. To stiff-legged deadlift, wenn du so willst. Also man lässt sich so lange an der Schienbein, wie es geht und dann das letzte bisschen macht man mit noch mehr Hüftflexion.
Alter, da zeigst du mir mal aber einen, bei dem das Becken nicht kippt. Das ist ja geisteskrank. Kannst du das?
Na gut, aber wenn du jetzt ein stiff-legged deadlift machst, dann kommst du ja bis runter. Aber du hast halt das nicht mehr am Schienbein.
Ich nicht.
Also, ich schicke dir nachher Videos, ey, von richtiger Heavyweight, wo ich mir auch manchmal denke, wo kommt das her?
Das ist schon Premium. Also wenn du so eine geile Hüftflexion hast, dass du da komplett runterkommst.
Oder deine Arme sind einfach einen Kilometer lang. Das kann halt auch sein.
Meine Arme sind einen Kilometer lang, aber trotzdem.
Ja, meine nicht.
Mein Main-Problem ist dabei einfach, klar kannst du es weniger beladen, kannst du sagen, okay, du hast vielleicht mehr Range of Motion, aber ich habe gemerkt, dass die Leute komplett da das Gefühl für Center of Mass oder für den Schwerpunkt verlieren. Und dass es dadurch eigentlich echt keinen coolen Übertrag auf normales Kreuzheben hat. Dass die sogar eher Probleme haben, finde ich.
Deswegen Dumbbell ADLs. Da kannst du das gut üben.
Siehst du?
Maxi Zinner, ja. hast du fällt dir jetzt so, weil du hast dich ja nicht vorbereitet. Ich habe dich
ich habe mich nicht vorbereitet.
Ungünstigerweise auch nicht eingeweiht. Aber ich wollte jetzt auch nicht noch Hausaufgaben auftragen. Aber du kannst jetzt einfach wenn dir irgendwas einfällt, kannst du was sagen.
Ja, gut, ich meine, wenn ich jetzt Hip Thrusts,
jo.
Einfach mal euer Take dazu.
Die hatten wir ja schon vorgezogen in der letzten
aber
Folge. Weil Falk die beim Squatten unbedingt mit reinhauen
wollte. Da auch haben, aber können wir hier auch gerne nochmal besprechen. Finde ich genauso flash für, also wahrscheinlich sogar noch flashiger fürs Kreuzheben als für die Beuge. Wir haben ja über diese Studie gesprochen von Brad Contreras und ich habe mir dann auch den Post dazu durchgelesen und dachte mir so, Hardcore, Alter, richtig geil. Also es ist ja nur sinnvoll, auf jeden Fall Hip Thrust in irgendeiner Form immer mit drin zu behalten, deshalb sehe ich nicht, warum man jetzt nicht Flash sagen sollte.
Ja, ich bleibe bei meinem Punkt, den ich letzte Folge gesagt habe. Wenn du eine Maschine hast, Flash, wenn du es irgendwie aufbauen musst, Flash hoch 10.
Ja, jein. Wenn du es aufbauen musst, versuch mal dir Keile unter die Füße zu legen, zu dir, also Steigung weg von dir. Weißt du? Also so. Dann kommst du besser ins Setup.
Ja, aber Maxi geht es ja um den Arbeitsaufwand.
Ich meine nicht das, ich meine
ach so.
Aufbauen, ja, rumschleppen, okay. Durchs Dings. Wir haben sogar so ein Dings, wo du dich hinlegen kannst. Ich hatte ein paar Blöcke drin, weil ich es wirklich machen wollte. Es ist so ein Abfuck, diese Scheiße.
Ja, das stimmt schon.
Aber witzig, also dass du bei Hip Thrust rummeckerst und bei Belt Squad ist es egal.
Meiner Belt Squad? Nee, mittlerweile, ich habe das auch aus demselben Grund. Aus demselben Grund. Also ich habe so eine DIY-Belt Squad mir immer aufgebaut und da lädst du halt dann auch.
Oh Gott.
Auf die Scheiße hätte ich keinen Bock, weißt du?
Ja, nee.
Da lädst
das musst du wirklich wollen.
Ja, weil du halt auch zig Plates laden musst und der Aufbau schon hat mich so abgefuckt. Also an sich hat es mir schon Spaß gemacht und dann musst du ja so ein bisschen... aber ich finde, es gibt nichts ultra-uniques über einen Hip Thrust, was ich jetzt unbedingt brauchen würde, dass ich den trotzdem überall drin haben müsste. Also dann nehme ich lieber eine andere Übung, wenn man jetzt keine Hip Thrust-Maschine hat.
Pull-Throughs am Kabel.
Ja, kommt drauf, ja. Kommt drauf an.
Sag, naja.
Also,
ich seh's doch.
Nee, ich will nicht Nein sagen, aber es kommt drauf an. Es ist halt, der Hip Thrust ist zum einen natürlich für Glute-Hypertrophie mega geil. Zum anderen hast du halt einfach im Hip Thrust gegeben, dass du Hip Extension isoliert ohne Knee Extension trainieren kannst. Und das ist in anderen Übungen extrem schwer. Wenn du explizit daran arbeiten willst, nur deine Hip Extension zu trainieren, dann kannst du das im Hip Thrust einfach am besten machen, weil du kannst die Knie nicht strecken. Wie soll es funktionieren?
Aber geht es darum, dass du die während der Bewegung nicht streckst,
ja, genau,
oder dass die nicht gestreckt sind? Weil dann wäre ja eine Hyperextension oder so oder ein...
Nee, dass du während der Bewegung, dass du ein gebeugtes Knie hast und in dieser Position die Hip Extension durchführst. Das ist halt schon sehr, sehr vorteilhaft.
Und da fliegt dann Hyper-Extensions raus, ne? Aber die würde ich jetzt als nächstes sogar anführen, als Übung.
Ja. Aber also man kann ja nur entweder von, oder sagen, ne?
Ja, aber ich erwarte von dir jetzt eigentlich schon einen Flash, nachdem ich bestimmt 20 Blöcke,
Hyper-Extensions gemacht
habe. Ja. Habe ich ja vorhin schon angeschnitten. Das ist halt eine, wenn man den Hip Thrust und die Hyperextension vergleicht, je nachdem, wie man sie ausführt, die Hyperextension kann man ja auf viele verschiedene Weisen ausführen, ob jetzt für einen Rückenstrecker oder für einen Glute, Hamstring etc. Durch diese Triple Extension bist du halt sehr in der Extension Bias drin, ne? Was dir für den Push hilft, wenn du aber eben schon sehr extension-biased bist, würde ich dann auf einen Hip Thrust gehen. Mittlerweile. Ich finde aber Hyper-Extensions trotzdem gut. So, deswegen habe ich kurz überlegt, weil davor der Hip Thrust halt drin war. Aber prinzipiell würde ich auch Flash sagen, ja.
Ja, schließe ich mich an. Also das wäre eher sowas, wenn ich sage, okay, ADL wäre jetzt vielleicht ein bisschen zu viel, dann hätte ich danach so eine Hyper-Extension, kann man immer noch easy wegballern.
Ja. Voll.
Dann werfe ich noch was in die Runde, was mit einem Deficit Deadlift.
Finde ich trash. Ja.
Also, ja, ich auch. Wir hatten das ja schon mal, hatten wir das in den Primings? Oder in den Variationen?
Nicht.
Hatten wir da Deficit, da hatten wir die auch Variation drin, ne? Und da fand ich die auch schon scheiße. Ich finde die auch jetzt scheiße. Also, weiß ich nicht, du hast halt relativ niedrige Risk-to-Reward-Ratio, ja, keine Ahnung. Ich sehe halt wenig Sinn, das zu machen.
Wofür? Ja, wofür? So.
Also ich denke auch, es ist so ein bisschen Worst-Off. Vor allen Dingen bei allem, was so Sumo ist, da musst du sowieso schon genug deine Technik optimieren und üben. Und da nochmal die Startposition zu verändern, finde ich halt Quatsch.
Ja, voll.
Und bei einem Conventional, so dieses zu sagen, hey, ist ein Best-Off, du hast Übertrag und kannst gleichzeitig mehr Hypertrophie. Ich finde eher, es ist ein Worst-Off auch in dem Fall. Es gibt einfach bessere Hypertrophieübungen, die aber weniger ermüdend sind, dann lieber, weiß ich nicht, normale Deadlifts machen und danach eine ordentliche Hypertrophieübung. Das Einzige, was ich mal, das hat hier Kinetic Advantages, die sagen zum Beispiel, die benutzen das, wenn jemand Probleme hat mit zum Beispiel Leg Drive geben und er so in sich reinzieht, dass das halt helfen kann, dass du Q'n erstmal diese Parallelverschiebung vom Boden hochdrücken. Aber
ja, aber warum? Also mir erschließt sich einfach der Sinn darin nicht, über die normale Startposition, die du haben willst, hinauszugehen. So, wofür? Was? Da gibt's zig andere Wege, die besser funktionieren, wenn du jetzt wenn du sagst, okay, du willst einen Deficit Deadlift reinpacken, weil du dann noch mehr in Hip Flexion bist, ja, dann trainier die doch woanders. Du musst doch nicht dann deinen Komplex.
Aber nicht bei mir.
Ja, bei mir kommt das hier nicht ins Haus. Aber du musst doch nicht deinen Komplex dann so sabotieren von der Startposition, ja. Was sowieso beim Deadlift ausschlaggebend für Erfolg ist, die Startposition, die dann nochmal anders trainieren. Das ist, also, nee.
Jetzt stelle ich aber die Frage, da müssen wir mal kurz einen Abschweifer machen, aber das ist mein Argument auch ein bisschen bei so Sachen wie, oder was ich schwierig finde, ist so Sachen wie High Bar, dass manche sagen, okay, du kannst was mehr cueen. Ich finde mitunter, dass mich das mehr raushaut, weil es den Schwerpunkt halt ändert und wenn ich dann wieder meine Komp-Variation mache, einen anderen Schwerpunkt habe. Das habe ich mittlerweile auch beobachtet. Also ich sehe schon die Einsatzgebiete und manchmal funktioniert's, aber zum Beispiel auch sowas bei, ja, oder ich lasse es einfach mal bei solchen Variationen, dich aufrechter beugen lassen, damit du einen bestimmten Pressure-Punkt mehr hast, habe ich manchmal das Gefühl, den Pressure-Punkt hast du ja dann nicht, wenn du die Komp-Beuge machst und dann verändert sich der Schwerpunkt, finde ich. Und ich finde diese Veränderung einfach schlimmer als den positiven Effekt, den es bringen soll.
Ja und nein. Also, wenn du jetzt vom Schwerpunkt, von der Schwerpunktperspektive auf dem Highbar guckst, willst du ja genau das trainieren, dass du dich besser auf den Midfoot konzentrieren kannst, dich besser auf Midfoot runterlässt, dann vielleicht da neue Bewegungskapazitäten freischaltest, weil du eben mehr Knee Flexion hast etc. und das dann damit übst. Und ich denke schon, dass du dann im Umkehrschluss da den Übertrag mitnehmen kannst auf die Kompbeuge. Es muss nur, zum einen sollte da schon ein Unterschied sein von der Ablage. Also manche betiteln ja ihr High Bar als High Bar, obwohl es trotzdem Low Bar ist. Da muss ein klarer Cut sein. Und vom Athleten her muss auch klar sein, dass das nichts mit der Kompbeuge zu tun hat in dem Training, dass du da anders rangehst. Das ist eine eigenständige Übung. So, genauso wie Comp Bench und Medium Grip Bench. So, du hast halt bei der Medium Grip Bench einfach den Vorteil, dass du mehr ROM hast, so auch einen größeren Reiz setzen kannst, etc. Was aber auch Hauptaugenmerk von der Übung sein soll, ne? Also du willst ja nicht mit der Medium Grip Bench irgendwie trainieren, dass du besser in Position kommst oder dass du da irgendwie was mitnimmst, sondern du willst das einfach als Tool nutzen, einen anderen Reiz zu setzen, der dann einen Übertrag auf die Comp Bench hat oder bei Halber auch dann einen Übertrag hat auf den Comp Squat und Position, die du einnimmst beim High Bar, dann einfach so betrachten, dass es nicht dafür da ist, dann besser in Position zu kommen bei der Kompbeuge, sondern dich einfach dann bei der Kompbeuge zum Beispiel darauf konzentrierst, dass du jetzt denselben Foot Pressure hast. Und wenn es manchen Leuten fällt, es halt einfach einfacher, das bei einer High Bar hinzukriegen, weil einfach der Center of Mass ein bisschen anders ist, Stange höher, Schwerpunkt anders. Die können sich dann besser auf dem Fuß runterlassen, nehmen dieses Gefühl mit, müssen dann natürlich auch an die Kompbeuge rangehen und sagen, das ist jetzt mein Komp-Setup und ich mache das alles wie gehabt. Ich versuche nur, diesen selben Druckpunkt auf dem Fuß herzustellen, den ich schon geübt habe. Und die können sich dann da besser dran erinnern und das dann letztendlich besser reproduzieren.
Kurze Frage dazu, weil der Trade-off ja schon auch sehr, sehr wichtiger Faktor ist bei so einer Hyperbeuge. Wenn man die jetzt Pause trainiert zum Beispiel, ne, dann ist ja auch das Risiko sehr, sehr hoch, dass man am Umkehrpunkt Blähungen bekommt.
Wie coachst du das?
Wie coachst du die Schließmuskelkontrolle? Kannst du die irgendwie cueen?
Gibt es auch Assistenzübungen?
Ja, einfach Squat-Plug.
Einfach Squat-Plug, okay. Also da jetzt.
Oder einfach knattern lassen.
Ja. Das ist auch krass, ne? Also ich finde, Shoutout an Antonio Zeitler, der trainiert ja auch bei uns im Gym. Dem war das letztens völlig egal. Der hat dann gesagt, so Leute, ohne Scheiß.
Ich mach jetzt hier so was kommt jetzt? Aber genau das kommt dann.
Ja, ja, nee.
Die haben reingeschissen.
Nee, das ist nicht. Aber der meinte so, oh, Leute, ich mache hier gerade Post-Hyper-Squats. Kann sein, dass ich jetzt immer mal furzen muss. So. Und dann macht er seine Sätze und ungelogen bei jeder Wiederholung. Also Vollgas, ne? Gut, ich hätte jetzt noch mal so...
Grüße gehen raus an den Kollegen.
Schau doch, ja. Ich hätte jetzt noch mal so...
Warte, lass mich noch kurz da noch mal einhaken. Also nicht zu dem Furz-Thema, okay. Aber... ich finde, viele der Argumente kannst du ja auch theoretisch genauso auf die Deficit-Deadlift theoretisch auch anbringen. Ich glaube, das ist auch manchmal so ein bisschen der Unterschied, oder wo Modelle auch manchmal failen können. Ne? Dass man nicht immer nur so die Checklist abarbeiten kann, sondern bei manchen stellt es dann so heraus, dass es halt trotzdem funktioniert. Und ich glaube, also ich habe ja auch Athleten, die High Bar oder SSB Bar oder sowas machen an ihrem zweiten Tag. Und manchmal ist dann aber ein Trade-off so hoch, dass es dann eben nicht funktioniert. Und ich glaube, bei Deficit-Deadlifts ist einfach dieser Positional-Faktor so wichtig, dass es ja einfach damit versaut und auch der Fatigue-Faktor so hoch.
Ja, und dazu, was willst du mit diesen Deficit-Deadlifts erreichen? Also du meintest ja vorhin mit dem Leg-Drive.
Ja, dass du weniger in dich reinziehst, sondern damit, weil wenn du in einem Deficit bist, musst du dich erstmal hochpushen und hast ja diese Parallelverschiebung fast schon erzwungen. Also ich muss gerade überlegen, ob ich die überhaupt mal Conventional Deadlift, ich glaube ja. Also das ist jetzt schon Jahre
aber, her. Ja.
Aber,
ja, aber kommst,
und das ist
kommst
so den du Argument. In
die Position rein und selbst wenn du dann drin bist, ich finde so ein High Bar im Vergleich zum Comp Squat, da kannst du einfach viel mehr mitnehmen, was jetzt nicht die exakt selbe Bewegung ist, aber trotzdem einen Übertrag hat. Und bei einem Deficit Deadlift hast du ja im Prinzip exakt dieselbe Bewegung, außer dass du ein bisschen tiefer startest. So, da ist ja nicht dein Körperschwerpunkt irgendwo anders, sondern du musst einfach weiter runtergreifen. Und das ist mir einfach zu wenig Nutzen. Mhm. Also zu hohe Veränderungen mit zu ergibt für mich einfach keinen Sinn.
Ich finde auch, es gibt manche Beispiele, da habe ich es viel lieber, einfach eine Übung zu geben, die den genau dahin zieht, wo er hin muss oder den zwingt, das zu fühlen, was er fühlen muss. Und bei anderen Sachen, wo andere Leute zum Beispiel, also das finde ich auch so ein Beispiel, und bei Sumo noch viel schlimmer, wo Leute dann Assistenzen benutzen, wo ich finde, mit Cueing viel weiterkomme und nicht versucht, denen irgendwelche komischen Assistenzen zu geben. Mhm. Also ist halt wirklich von Fall zu Fall unterschiedlich, ne?
Ja, abschließend zu dem Deficit-Deadlift-Thema. Wir haben eh alle Unrecht, weil Sascha Stendebach hebt Deficit-Deadlifts und der hebt viel mehr als wir alle zusammen. Also von daher.
Ja, zusammen jetzt nicht. Ja, Vorsicht. Aber.
Ey, aber ohne Scheiß mal eine wichtige Anekdote dazu und auch zu dem ganzen Thema, der ist ja stark. Also es muss ja funktionieren oder krass sein.
Ja.
Celine Crumb, neulich gepostet. Also ich weiß nicht, ob ihr kennt, Celine Crumb ist ja auch bei TSG und einer Top-Athleten, hat heute gepostet, absoluter Game-Changer, Slack-Pull beim Deadlift und den Slack vorher rausziehen. Das ist ja richtig krass. Und ich war so,
Glückwunsch.
Das ist es. Mhm. Ja. So, hat sie vorher anscheinend nicht so gemacht und war trotzdem sehr erfolgreich. Jetzt ist sie noch erfolgreicher wahrscheinlich. Anderes Beispiel, wisst ihr, wie Josh früher gebencht hat, ne? Der hat ja auch seine 180, 174 gebencht, ne? So, dann postet er irgendwann bei Instagram, ey Leute, weit greifen ist ja der übelste
Typ. Ja, das habe ich auch gesehen.
Und ich denke mir so, Alter, und vorher haben alle gedacht, ja, warum soll ich hier mit Brücke und ich mache das wie die Bodybuilder und die sind doch auch stark. Und Joshua bencht ja auch 180 mit engem Griff. Und da traust du ihn dann natürlich nicht zu sagen, ja, aber wenn er jetzt weit Grip machen würde. Und jetzt ratet mal, was das letzte war. Er hat ja neulich gepostet, hier, PT and Plans, lalala, hat was geändert. Habe ich ihn gefragt, was hast du denn geändert? Ja, ich habe Bizeps-Probleme und anstatt Innenrotation, anstatt Außenrotation mache ich jetzt eine Innenrotation in dem Oberarm. Also der hat halt vorher auch getackt und jetzt denken wir so.
Ja.
Und er meinte, ey, es geht jetzt übelst durch die Decke und ja, das ist halt oft manche Leute können halt auch, die sind halt krass, klar, aber die sind dann meistens nicht wegen ihrer Technik oder ihren Übungen krass, sondern die könnten vielleicht sogar noch krasser sein, wenn sie was anders machen würden.
Voll.
Das muss jetzt kein Beweis dafür
sein. Ja, da müssen wir auch nochmal in einer gesonderten Folge drüber sprechen, Richard. Weil, also das habe ich mir, nachdem wir den Ghost Clash geguckt haben, was Ghost Clash, weiß ich nicht mehr, oder WRPF, als ich bei dir war, haben wir doch den Untested-Wettkampf, wo Dennis Herber auch gestartet ist, haben wir geguckt. Und da waren auch so viele Dudes, auch so ein Heavyweight-Dude dabei, der hat einfach komplett off, also es war ich würde das alles komplett anders coachen, als er das gemacht hat. Und ich frage mich dann halt auch immer mal, wie sehr man sich darüber jetzt äußern darf. So, also ja, was man sich da rausnehmen sollte und könnte, um das anzusprechen. Aber ja, müssen wir jetzt nicht weiter ausschlachten. Ich hätte jetzt noch so anderthalb, zwei Übungen, die ich vorschlagen könnte, und dann können wir Maxi ins Training entlassen.
Ein schönes Hintertürchen Schmankerl, wie Connor sagen würde.
Connor McDavid.
Also ich hätte jetzt hier noch ganz klassische so Ruder- und Latzugbewegungen, weil der Rücken ist ja auch beteiligt am Kreuzelheben. Mhm. Wie ist da der Take? Völlig egal.
Rückenübungen, um Hypertrophie aufzubauen, die beim Deadlift hilft, würde ich fast sagen Trash. Also Ruderübungen an sich, geil, aber mit dem Ziel, dass du dann Muskeln aufbaust, die deinen Deadlift stärker machen, würde ich fast sagen Trash.
Conventional Flash, Sumo Trash. Sagen wir es mal so.
Würde ich mich wahrscheinlich sogar anschließen, ja. Bei dieser Teilung. Okay, dann als letzte Übung Shrugs.
Shrugs finde ich generell Trash. Egal in welchem Kontext. Egal in welchem Kontext.
Ich sag, fetter Backen ist gut, ich sag Flash.
Nein, Trash, was ist das denn? Ey, habt ihr das mal gehört? Das ist so ein You Can't Unsee It Ding. Da haben wir gehört, wenn du einen krassen Bodybuilder hast, die so übelst dicke Traps haben.
Naja, dass einer aus, dem rauskommt.
Als wäre eine kleine Person, habe ich es bei euch gehört? Ich hatte neulich wieder ein Bild von Larry Reels gesehen. Ich habe mich bepisst vor Lachen.
Das ist richtig geil.
Gibt es das irgendwo als Bild? Das muss ich mal sehen.
Ich guck dir einfach Larry Reels an.
Worauf achte ich da explizit?
Du musst dir vorstellen, wenn du jetzt ein Bild von Larry Reels nimmst,
ja,
einfach mal googelst, so ein frontales Bild.
Ja.
Und dann musst du dir halt vorstellen, dass aus dem mit Kopf, ja genau, dass da nochmal aus dem nochmal ein kleiner Mensch rauskommt. Guck mal,
als wäre der in so einem Anzug und hier ist so ein kleiner Mann drin, weißt du?
Okay, ja geil.
Ja, also eigentlich doch Flash,
ja, klar,
ne?
Aber das ist der Life Goals.
Wie so eine Matroschka.
Mega. Ja. Mega, weiß ich gar nicht, was ihr habt. Guti, dann haben wir ja eigentlich alles Wichtige besprochen. Wenn irgendwie Bedarf ist, nochmal ein bisschen was nachzuholen, dann können wir das ja in einer gesonderten Folge machen. Und dann.
Okay, Markus, ich gehe jetzt trainieren.
Dann, vielen, vielen Dank, Herr Benchboy, dass Sie diesem Gathering beigewohnt haben. Ich bedanke mich auch bei dir, Herr Vincent Raven, dass wir uns heute auch wieder haben unterhalten dürfen. Dass das Universum
ist ihr dürftet meinem Monolog zuhören.
Das war auch nett, ja.
Sorry dafür.
Es war ein bisschen wie in der Kirche heute. Aber das ist auch okay. Man muss sich auch mal ein bisschen. Gut. Danke dafür. Abonniert uns, gebt uns 5 Sterne, gebt dem Team Benchboy Podcast 5 Sterne. Gibt es noch irgendeinen Podcast, in dem du mitgemacht hast, dem man 5 Sterne geben kann?
Nein.
Die sind FSK 18. Das.
Nee. Gut, also wenn ihr das nächste Mal in der Videothek seid, dann geht auch gerne mal in die Abteilung, da findet ihr Trainingsvideos von Max Zinner.
Genau, Dorn München.
Dorn München, ja. Antin und die wunderschönen.
Oh Gott, wo ist der Autoknopf? Wo ist der Autoknopf?
Stark.
Ich hätte noch ein paar.